Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Gut erholt, die Akkus sind bis zum Anschlag voll geladen und es kann endlich wieder losgehen. Mit der heutigen Folge starten wir in die, Achtung, festhalten, schon 5. Saison mittlerweile. Ja, ein kleiner Meilenstein für euch. Das alles habe ich natürlich auch Fabi und Sören mit zu verdanken. Danke Jungs an dieser Stelle für eure Expertise, für euer Fachwissen, für eure Prognosen. Ohne euch wäre das auch alles nicht möglich gewesen bis hierhin. Und da wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Und ich denke, die 5. Saison werden auch wir wieder in voller Länge zusammen durchziehen. Grüße euch jetzt auch erstmal.
Ja, hallo zusammen. Ich denke mal, nach den Worten können wir die Folge im Prinzip schon beenden. Besser kann es eigentlich nicht werden, aber ich freue mich natürlich auf die nächste Saison mit euch und auf spannende Diskussionen.
Ja, wunderschönen guten Tag. Heute sind wir ja international, 15:30, Abend für 15:30 international. Liebe Grüße aus Tirol in Österreich. Und von daher, Sören sitzt in Holland und der Einzige, der bodenständig, demütig zu Hause sitzt, ist Tobi.
Ja,
aber einer muss ja auch arbeiten von uns.
Während ihr die Landesgrenzen ja überschritten habt und ja, im wohlverdienten Urlaub jetzt auch verharrt, warte ich noch, bis ich meine 28 Urlaubstage, Resturlaubstage auch noch dieses Jahr irgendwann mal einsetzen kann. Aber die Zeit wird auch noch kommen. Die kommt auch noch. Ich mache mich dann vom Acker, wenn hier das schlechte Wetter kommt. Jungs, habt ihr auch Bock? Kribbelt es auch schon wieder bei euch? Der August ist ja immer so ein Monat. Die Transfergerüchte werden mehr, die ersten Testspiele kommen, Zweitligastart immer vorweg, die Bundesliga steht auch in den Startlöchern, das kann wieder losgehen, oder?
Ja, ich glaube, das merkt man jetzt auch gerade nach der Weltmeisterschaft, die ja jetzt nicht für so viel Begeisterung gesorgt hat, freut man sich jetzt, dass die Bundesliga losgeht. Ich muss sagen, jetzt am Freitag war ich natürlich auch ein wenig aufgeregt sogar. Ja, erster Spieltag dann für den VfL Bochum in Liga 2, Eröffnungsspiel gegen Hertha. Flutlicht an der Castropa mit einem nicht so guten Ergebnis aus Bochumer Sicht, aber vom Gefühl her muss man wirklich sagen, es ist gut, dass es wieder losgeht. Und dann ein kleiner Ausblick, in 2 Wochen geht ja dann auch die Premier League wieder los. Also ja, es wird Zeit, dass wieder Fußball ist. Ich glaube, das passt jetzt auch zur Jahreszeit am Wochenende, wenn die Sonne scheint, dass man dann auch ein gutes, positives Fußballgefühl hat.
Also ich finde, bei mir geht es eigentlich tatsächlich noch, weil ich gerade mich ziemlich viel mit dem amerikanischen Sport auseinandersetze. Das ist so ein bisschen mein Lückenfüller. Und
sprich, die MLB-Playoffs rücken näher.
Die rücken näher auf jeden Fall, definitiv. Und mein Team ausnahmsweise befindet sich gerade in einem richtig guten Lauf. Von daher kann ich mich nicht beklagen. NFL ist auch in der Preseason mittlerweile angekommen, also läuft.
Okay, ein kleiner Tipp von mir vielleicht, bevor die World Series oder die Playoffs dann anfangen, vielleicht schon von dem einen oder anderen Spieler schon mal ein paar Karten organisieren, Fabi. Die werden dann wahrscheinlich sehr hoch steigen. Ich weiß ja nicht, ob da jemand Bekanntes bei ist.
Also wahrscheinlich könnte ich jetzt ein paar Namen auspacken, die würde aber wahrscheinlich hier keiner wirklich kennen. Okay. Aber ich finde eigentlich füllt es die Lücken bei mir zumindest ganz gut. Freue mich aber natürlich trotzdem, wenn der Fußball irgendwann jetzt dann demnächst wieder richtig losgeht.
Gut, was haben wir heute mit euch vor? Wir starten mit der 2. Liga. Sören hat es schon ein bisschen angeteasert. Der erste Spieltag ist da gespielt am Wochenende. Danach werden wir den ersten Teil von unseren 3 Teilen bezüglich der Saisonprognose-Vorhersage mit euch durchgehen, mit den 3 Aufsteigern und den letzten 3 Teams der letzten Saison aus der 1. Liga, die in unsere Tabelle einranken. Und dann wäre es das für diese Woche schon gewesen, Sören. Und du hast schon angesprochen, der erste Spieltag. Ja, Euphorie war da beim VfL Bochum. Und ernüchternd muss man feststellen, wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet nach dem Freitagabend.
Ja, das muss man wirklich sagen. Auftakt, der nicht optimal war, gerade auch aus Bochumer Sicht. Man muss wirklich sagen, dass man nach der Vorbereitung eigentlich ein gutes Fazit ziehen konnte. Die Neuzugänge wurden gut integriert. Man hatte auch das Gefühl, dass die Qualität da war. Aber am Ende wurde man der ja sogar Favoritenrolle nicht gerecht. Die Hertha, die ja im Prinzip nur einen Neuzugang im Kader hatte, der noch nicht mal gespielt hat, die Starspieler verkauft als Underdog, die Rolle sehr, sehr gut angenommen, haben es den Bochumern brutal schwer gemacht. Man hatte im Stadion mit fortlaufender Spielzeit auch immer das Gefühl, okay, jetzt werden die Fans auch unruhig, man erwartet jetzt auch einen Treffer. Ja, und man muss nach dem Spiel sagen, der VfL, dem VfL fehlt es gerade in der Offensive noch an Kreativität. Der Einzige, der an dem Abend wirklich für Chancen gesorgt hat, war Berkan Tass. Und dann kam herzlich wenig. Von daher nimmt die Hertha drei verdiente Punkte dann eben auch mit. Sicherlich ganz wichtig aus Berliner Sicht mit Blick auf ja den Kader Aderlass, den man hatte. Und es war ein sehr guter Auftakt aus Berliner Sicht. Und torreich war es zwar nicht, das hatte dann der Samstag wenigstens zu bieten.
Ja, ich wäre jetzt mal direkt zum Topspiel gegangen am Samstagabend, Fabi. Die Bundesliga-Absteiger mit dem VfL Wolfsburg. Der vermeintliche absolute Top-Favorit der letzten Jahrzehnte gefühlt in der zweiten Liga, kam auch über 0-0 nicht bei deinem FCK hinaus.
Ja, aber man muss tatsächlich sagen, dass es an sich, glaube ich, ein relativ ordentliches Spiel war. Es war jetzt keines dieser 0-0-Spiele, die am Ende ein Stück weit einfach langweilig enttäuschend waren, sondern ich glaube, beide Mannschaften hätten wirklich auch das Spiel für sich entscheiden können. Und bei den Wolfsburgern merkt man einfach, dass der Umbruch im Sommer sehr, sehr groß war. Wenig überraschend nach dem Abstieg. Aber rein qualitativ vom Kader her müsste normalerweise die Wolfsburger Mannschaft dann irgendwann auch ins Rollen kommen und dann eigentlich schwer zu stoppen sein in der zweiten Liga. Und für Kaiserslautern auf der anderen Seite freut es mich natürlich. Es ist so in einer gewissen Hinsicht, glaube ich, bei vielen im Verein so eine kleine Hoffnung vorhanden, dass man den ganz großen Wurf dieses Jahr schaffen kann. Unter Umständen genauso ernüchternd kann es aber natürlich auch laufen, ähnlich wie in der letzten Saison, dass man dann irgendwann sich ja ins gesunde Mittelfeld eingliedert der Tabelle und weder nach hinten noch nach vorne irgendwas geht. Ich bin gespannt.
Wird sich wahrscheinlich auch wieder so auf maximal zwei Hälften in der Tabelle einpendeln. Ne? Alle verfolgen den VfL Wolfsburg. Platz 2 werden wahrscheinlich die Verdächtigen mit Heidenheim. Der FC Nürnberg wird ja jetzt gehandelt als Geheimfavorit dann. Ne? Also werden zwei, drei Mannschaften.
Kannst du mal von deinem Geheimfavoriten erzählen?
Mein Geheimfavorit, wen hatte ich denn da, Fabi? Dynamo Dresden,
sprichst du? Ich glaube, Dynamo Dresden war
ja,
dein Geheimfavorit.
Ja, die sind ein bisschen unter die Räder gekommen am Sonntag in Nürnberg mit Soma, dem Dreifach-Torschützen, der vielleicht noch den Club verlassen könnte, steht da auch noch in den Sternen. Wenn nicht, haben die Nürnberger da auf jeden Fall einen guten Mann für die Zweitliga, der eigentlich dafür zu gut ist. Ja, und an sich.
Das aber doch auch richtig bitter, oder? Du musst dir überlegen, du hast den Saisonauftakt ungefähr 3 Wochen, bevor das Transferfenster schließt. Und das ist ja da eigentlich das, was die zweite Liga auch ausmacht. Du hast deine 1-2 Schlüsselspieler. Wenn die funktionieren über ein ganzes Jahr, dann tragen die dich und zwar bis ganz weit nach vorne. Da bist du jetzt Nürnberg im Zweifel, spielen wir mal in der Theorie durch. Du gewinnst die ersten 3 Spiele und es kommt einer und legt dir irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen im Zweifel auf den Tisch. Und dann kannst du anfangen, okay, die ganze Saison über den Haufen zu schmeißen und kleinere Brötchen zu backen. Also ich finde das wirklich bitter.
Ist bitter. In dem Fall wären es, glaube ich, sogar mittlerweile 15 bis 20. Die musst du dann wahrscheinlich als Nürnberg dann mitnehmen, ne?
Ja, da brauchen wir überhaupt nicht reden, aber ich fände eigentlich tatsächlich am allerfairsten wäre es eigentlich, sobald der Ligabetrieb losgeht, dürften normalerweise eigentlich auch keine Transfers mehr geschehen, weil im Umkehrschluss mit der WM, klar, wo es natürlich schwieriger ist, Spieler unter Vertrag zu nehmen, aber vor allem für die Zweitligamannschaften etc. pipapo, ist es schon bitter, weil selbst wenn du jetzt 15 bis 20 Millionen bekommst, du kannst in der Kürze der Zeit ja gar nicht mehr wirklich reagieren.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Dann schauen wir mal, wie es da die nächsten Wochen weitergeht, der FCN. Dann kommt das Wochenende schon direkt das Frankenderby gegen Fürth, die jetzt am Wochenende einen Punkt auf Pauli geholt haben. Konnte man wahrscheinlich auch nicht unbedingt mitrechnen. Braunschweig letztes Jahr auch jetzt gerade eben dem Abstieg entronnen, 6-1 in Magdeburg gewonnen. Sören sprach schon davon, Tietz wäre der erste Trainer, der eventuell fliegen könnte. Ja, warten wir mal die ersten paar Wochen bis zur Länderspielpause ab, dann wird sich das da wahrscheinlich so ein bisschen rauskristallisieren, ne? Mit den üblichen Verdächtigen dann. Auch die 3-1-Niederlage von Hannover in Cottbus konnte man jetzt auch nicht unbedingt mitrechnen, aber Sören hatte ja auch schon, glaube ich, gesagt, dass Cottbus Wien auch einer von den Vereinen ist, die jetzt nicht unbedingt da um den Abstieg mitspielen werden, Sören.
Ja, absolut. Klar, gerade die Cottbusser im Stadion der Freundschaft, sicherlich die Heimstärke wird ein wichtiger Faktor sein. Und sie haben natürlich auch sehr erfahrene Spieler dazugeholt. Mit Leo Bittencourt, den kann jetzt sich auch nicht unbedingt jeder Zweitligist leisten. Klar, er ist dann natürlich auch aus persönlichen Gründen hingegangen. Dann haben sie die Shigerzi-Zwillinge, Brüder, nicht Zwillinge. Das sind natürlich schon erfahrene Spieler, die so eine Mannschaft dann, vielleicht unerfahrene Mannschaft dann auch zusammenhalten. Und sie haben Pele Wollitz, einen absolut verrückten Trainer, der auch zu dieser Liga passt. Und das ist ihr Vorteil, keiner rechnet mit ihnen. Und im ersten Spiel haben sie schon gezeigt gegen Hannover, wie man Mannschaften schlagen kann. Und klar war Hannover die bessere Mannschaft, aber sie haben gut verteidigt und vorne haben sie die Qualität, Tore zu schießen. Ja, und dann holst du dir eben die 3 Punkte und das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, von denen wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen was erwarten können.
Genau, so sieht's aus. Gut, dann machen wir jetzt den Cut und fangen an mit unserer Saisonvorhersage, Prognose und wir starten mit dem SC Paderborn, gekommen um zu bleiben. Aller guten Dinge sind 3. Es ist wieder nach oben gegangen für den SCP. Im Relegationsspiel gegen den VfL Wolfsburg haben sie sich durchgesetzt. Und dann gib uns doch mal ein kleines Update zu den Paderbornern. Ist das der klassische Aufsteiger, den wir eigentlich auch schon wieder auf Platz 18 verabschieden werden?
Ja, ich glaube, das muss man sagen. Sicherlich nicht das Schwergewicht, was aus der zweiten Liga dann in die erste Liga kommt. Was brutal ist, finde ich, für die Paderborner. Ich dachte schon, dass sie ihre Leistungsträger aus der Zweitligasaison ja größtenteils halten können. Mit einem Philipp Biblia oder auch einem Calvin Brakemann, beide Spieler, die jetzt dann auch im Sommer gewechselt sind. Biblia in die zweite englische Liga zum Beispiel. Ja, und auf der Zugangsseite, ich glaube, das ist ja völlig klar, dass sie dann eben Spieler holen müssen, die das Gehaltsgefüge nicht sprengen. Weil man muss davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich nur ein Jahr in der Liga bleiben. Machen ein paar clevere Laien, denke ich mal, mit Dennis Seidler, aber auch ein Spieler, der die Liga nicht kennt. Batista Meyer hat eine gute Zweitligasaison in Münster gespielt. Aber es sind natürlich alle Spieler, die nicht die Erfahrung mitbringen. Und dementsprechend muss man einfach schauen, dass sie den ersten Spielen, gerade auch vielleicht zu Hause, vielleicht eine Überraschung schaffen, gegen Mannschaften, die noch nicht gefestigt sind. Spannend wird sein, mit Blick auf Ende des Transferfensters, wer vielleicht dann noch als spannende Laie dazukommt, der vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung hat. Wichtig wird vielleicht sein auch, dass die Mika Bauer halten, absoluter Stammspieler in der Zweitligasaison gewesen. Der wird ja im Moment mit Celtic Glasgow in Verbindung gebracht. Also sie haben noch ein paar Baustellen. Dennoch, ich glaube, sie haben auch ein gefestigtes Fundament, das da jetzt nach vielleicht 5, 6, 7 Niederlagen, mit denen man ja durchaus rechnen muss, hintereinander nicht alles auseinanderfällt. Das ist, glaube ich, wichtig auch, dass man weiß, wo man herkommt, wo man dann wahrscheinlich auch wieder hin muss in die zweite Liga. Aber das wird eine Mannschaft sein, die ja um jeden Punkt kämpfen muss, von dem man jetzt nicht in jedem Spiel irgendwie erwartet, dass sie da reingehen und sagen, okay, das ist eigentlich ein Spiel, was man gewinnen kann. Ganz im Gegenteil, also jeder Punkt, den sie holen, den muss man hoch anrechnen.
Mhm. Fabi, Paderborner ja letztes Jahr in Liga 2 eine der spielstärksten Mannschaften überhaupt. Gilt es jetzt wahrscheinlich so in der ersten Liga dann so eine gute Balance zu finden, ne? Zwischen einer guten Offensive, aber auch noch einer Kompaktheit hinten in der Defensive, ne? Ich denke, jetzt werden sie wahrscheinlich nicht sich nur hinten reinstellen. Wäre, glaube ich, eine Sache, die ihnen auch schnell zum Verhängnis werden kann, ne?
Das ist natürlich halt auch eine Frage, gegen welche Gegner du spielst.
Also, wenn man ja sich die Spiel Außenseiter sein, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, wenn man sich die Mannschaft so anguckt, im Übrigen auch, glaube ich, Kapitän, der Bruder von Mario Götze, müsste Captain sein, ist, glaube ich, aber noch zum Saisonauftakt gesperrt. Aber, wie gesagt, das ist eigentlich genau der Underdog, den wir vielleicht in den letzten Jahren nicht wirklich so in der Form ausfindig machen konnten, weil einfach zu viele Mannschaften auf einem ähnlich schwachen Niveau, glaube ich, auch aufgestellt waren. Paderborn für mich dieses Jahr fällt aber da nochmal deutlich ab. Und das wird ganz schwer. Das ist mein Platz 18.
Dein Platz 18 nimmst du schon vorweg, wäre bei mir auch Platz 18. Ich weiß nicht, wie es bei Sören, ob der von der Überraschung schon ausgeht.
Nein, das sehe ich nicht. Ich glaube, da muss man auch realistisch sein. Auch wenn man es vielleicht gönnt in dem einen oder anderen Spiel, dass sie die Punkte holen. Für mich auch klar auf Platz 18.
Ich hoffe, wie gesagt, dass sie eine Überraschung schaffen. Bevorzugt natürlich gegen Dortmund. Da würde ich mich sehr freuen. Ist ja dann auch NRW-Derby sozusagen. Aber mir fehlt die Fantasie, um ganz ehrlich zu sein. In jeglichen Mannschaftsteilen, glaube ich einfach, bist du nicht Bundesliga-reif aufgestellt.
Das wollte ich gerade sagen, hat die Mannschaft überhaupt die Klasse dann für die erste Liga? Ne? Also was ich mir nur wünsche, ist, dass die Mannschaft möglichst lange zumindest rechnerisch so mitspielt, dass sie nicht schon nach der Hinrunde vielleicht schon abgeschlagen sind mit zig Punkten Rückstand. Wäre natürlich gerade auch in Bezug auf die Wettbewerbsnachteil dann vielleicht bei dem einen oder anderen dann nicht so gut für die Liga. Ne? Aber,
nope.
Aber gut, eine andere Mannschaft, die als Tabellenzweiter durchgegangen ist, ist die Spielvereinigung Elversberg, Sören.
Oh.
Der vierte Club aus dem Saarland insgesamt, der die Bundesliga besucht. Kommst du auf die anderen drei Mannschaften aus dem Saarland?
Das ist ganz schwer. Ist Saarbrücken Saarland?
Saarbrücken, hoffe, ja. Sehr gut aufgepasst im Kundenunterricht, ja.
Ja, sehr gut. Und dann wird es schon dünn, bin ich ehrlich.
Okay. Vielleicht kann dir Fabi dir helfen. Das ist auf jeden Fall vor deiner Zeit gewesen, Sören. Bei Fabi.
So viel älter bin ich auch nicht, oder?
Ja, ich glaube, den einen könntest du vielleicht noch mit ein bisschen Geografie noch raushauen.
Also, ich glaube, ich habe irgendwo mal, ich war ja früher 11-Freunde-Leser. Und ich meine auf jeden Fall Borussia Neunkirchen.
Sehr gut.
Saarbrücken, Elversberg. Wie viel hast du gesagt? Sechs?
Nee, nein, so vier. Mit Elversberg
also,
der vierte.
Elversberg, Saarbrücken, Neunkirchen.
Und Homburg.
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 Wow.
Ja, genau. Ja, die Spielvereinigung Elversberg, noch vor einigen Jahren als Absteiger in der zweiten Liga gehandelt. Überzeugt Vizemeisterschaft im letzten Jahr. Offensiver Spielstil, sehr offensivstarke Mannschaft. Also, das wäre schon meine Überraschungsmannschaft, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Also, was man, also ich möchte nur eine kurze Sache dazu sagen, an was mich das ein bisschen erinnert, tatsächlich Elversberg, so einen leichten Touch auch von Heidenheim in der Form, wie man die Transfers auch eingefädelt hat, weil hier muss ich sagen, gefällt mir das um Welten besser als hier bei Paderborn, weil ich finde, dass Elversberg im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann doch schon auch den ein oder anderen Transfer gemacht hat, der funktionieren kann und durchaus auch in Regale gegriffen hat, wo du als Aufsteiger reingreifen musst, um zumindest eine Chance zu haben, dich vielleicht in der Liga zu halten. Sind Überraschungen dabei, wie zum Beispiel Cole Campbell von Dortmund als Rechtsaußen. Sie haben zum Beispiel auch von Leverkusen, wie hieß der mit
Onyeka.
Noah Davig, auch ein riesen Talent, ist beim VfB letztes Jahr halt einfach ein bisschen untergegangen, finde ich. Also Krattenmacher, glaube ich, auch noch, auch ein riesen Talent. Also sie bieten die Bühne, sich zu entwickeln. Und deswegen sage ich auch, es kann so ein Heidenheim-Touch haben. Und mir persönlich liegt das deutlich mehr. Und wenn wir von einer Überraschung sprechen, wäre meine Überraschung, dass sich Elversberg auf jeden Fall nicht direkt wieder verabschiedet, sondern zumindest in die Relegation geht. Wäre mein Tipp.
Ja. So, und Fabi hat die Neuzugänge bzw. die Leihspieler schon angesprochen. Du kannst ja selbst aus Erfahrung der letzten Saison aus Liga 2 den einen oder anderen auch mit Sicherheit ein bisschen genauer noch uns bekannt machen.
Ja, was man wirklich sagen muss, sie bleiben ihrem Stil ja auch treu. Also sie holen jetzt nicht die Spieler, die jetzt schon, für die Elversberg jetzt der fünfte, sechste Verein ist, sondern junge Spieler. Lukas Boreba vielleicht mal ausgenommen mit seinen 26 Jahren. Aber sie holen junge Spieler per Laie, vielleicht auch, weil sie wissen, okay, Wir müssen jetzt nicht mit großen Ablösen um uns werfen, wenn wir nächste Saison vielleicht wieder in der zweiten Liga spielen. Und der Kader ist größtenteils wirklich zusammengeblieben. Sie haben eine klare Identität. Sie haben mit David Mokpa einen Stürmer vorne, den sie ja schon im Winter geholt haben, als Benta Lipp nach Frankfurt gewechselt ist. Also sie haben eine kompakte gesamte Mannschaft zusammengehalten, das Grundgerüst ergänzt mit wirklich jungen Spielern, die sich ja auch in der Bundesliga zeigen wollen. Sie haben mit Vincent Wagner einen Trainer, der auch für aktiven Fußball steht. Und ich würde mich da anschließen. Also es ist jetzt nicht die Mannschaft, wo man sagt, okay, die schaue ich mir nicht an, sondern es ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Klar, die sich anpassen muss an die Liga. Aber wenn ich mir das aussuchen müsste, wäre das auch eine Mannschaft, die ich vielleicht dann in der Relegation eher sehe, weil das dann dafür sprechen würde, dass sie auch in der Bundesliga-Saison Punkte geholt haben. Also von daher, da freue ich mich auch drauf. Wie gesagt, sie sind ihrem Stil treu geblieben, spielen guten Fußball, spielen vor allen Dingen Fußball, stellen sich nicht hinten rein. Und das kann auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga sein.
Ja, ich hoffe auch, Vincent Wagner hat ja auch schon gesagt, dass er an seinem System 4-2-3-1 weiter festhalten wird. Er steht dafür viel Ballbesitz und auch mutigen Spielaufbau. Die letzten Jahre immer mit zu den Teams gehört in der zweiten Liga, was er mit die meisten Tore geschossen hat. Und das, denke ich, könnte hinten heraus gerade auch zum Ende der Saison dann auch vielleicht noch so ein Pluspunkt für die Elversberger sein. Gerade was das Torverhältnis angeht, hat man letzte Saison dann im Kampf um Platz 2 und 3 dann auch gesehen, das Torverhältnis, wo sie da deutlich mehr Vorteile gegenüber den anderen Mannschaften aus Hannover und Co. hatten. Ja, also ich denke da auch, dass die Elversberger da auf jeden Fall für eine Überraschung gut sein werden. Bieten halt vielen jungen Spielern dann halt auch die Möglichkeit, sich da weiterzuentwickeln, auch hier und Jeka mit Sicherheit auch wieder den nächsten Karrieresprung machen wird. Und der Rest mit Sicherheit dann auch. Wo seht ihr sie? Sören, du hast Relegationsplatz 16 angesprochen.
Ja, es wäre ein Wunsch. Es wäre ein Wunsch. Okay. Ich muss aber auch sagen, Platz 16 wäre ein Riesenerfolg. Ich würde sie realistisch betrachten, dann doch schon auf Platz 17 einordnen.
Okay.
Ich bleibe bei meiner Einschätzung und sage, sie werden auf jeden Fall mindestens die Relegation erreichen.
Okay. Ich kann so viel vorwegnehmen. Ich habe sie sogar auf Platz 15. Weil ich noch ein, zwei Mannschaften habe, die ich da noch schlechter sehe. Gut, Fabio.
So, jetzt kommen wir zu Schalke, oder?
Kommen wir zum FC Schalke.
Ja, also zuallererst freue ich mich natürlich, dass Schalke wieder zurück in der Bundesliga ist. Im Übrigen glaube ich auch, dass das einer der Hauptgründe war, warum beispielsweise Manuel Neuer seinen Vertrag nochmal verlängert hat, dass er einmal noch auf Schalke spielen kann. Gleichzeitig hat es die Bundesliga hinbekommen, dass sie die Paarung so früh legen, dass er auf jeden Fall fit sein wird. Spaß beiseite. Auf jeden Fall. Ich sage ja, eigentlich könnte er nach dem zweiten Spieltag sagen, okay, bin jetzt wieder verletzt raus und melde mich irgendwann wieder, wenn es spannend wird. Zu den Schalkern, was soll man da sagen? Ich habe eine große Befürchtung, ganz ehrlich, wenn es um die Erwartungshaltung der Schalker geht. Ich glaube, oder was ich mir wünsche für den ganzen Verein, inklusive den Fans, die auch im Stadion sind, die Kurve, dass sie verstehen, dass es um nichts anderes gehen wird als um den Abstieg. Alles andere wäre meines Erachtens übermütig oder Übermut in der Hinsicht. Was kann man von den Schalkern erwarten? Ich glaube, durchaus einen kompetitiven Bundesligisten, der durchaus mit, ich möchte sie jetzt nicht alle aufzählen, aber Bremen, Köln, Union Berlin, sollte, denke ich, irgendwo so in einer gewissen Hinsicht auf Augenhöhe mitspielen können. Transfers, war klar, dass im Sommer jetzt mit Sicherheit nicht in der Hinsicht da die ganz großen Dinge passieren. Man hat ein paar vermeintliche Leistungsträger oder Leitwölfe verpflichtet. Robin Gosens, einer deiner Lieblingsspieler, Tobi, glaube ich, nach wie vor. Mhm. Wöber in der Innenverteidigung. Es sind ein paar Namen dabei und ich glaube, es wird auf jeden Fall auch reichen für die Liga, um diese entsprechend zu halten. Und ich gehe all in und sage, Schalke wird für mich 14.
14, okay. Ja, Sören, auf die Zugänge auf Schalke-Seite müssen wir nochmal zu sprechen kommen. Es sind ja weitestgehend alles Spieler, die in den letzten Jahren nicht unbedingt auf dem Leistungslimit waren, was sie eigentlich imstande waren zu leisten. Ne? Viele Verletzungen. Ja. Wahrscheinlich hätte Schalke den einen oder anderen dann mit Sicherheit auch nicht gekriegt, wenn sie bei 100% gewesen wären. Aber meinst du nicht, dass es auch zu viele Spieler von der Sorte sind?
Ja. Ja, also ich glaube, es kann positiv oder negativ laufen, das ist ganz klar. Sie sind den Weg gegangen, eben auch erfahrene Spieler dazu zu holen. Spieler, die für die Schalke dann schon der x-te Verein ist. Das kann gut gehen. Ich glaube schon, dass Maxi Wöber, wenn er fit ist, wirklich auch ein richtig guter Innenverteidiger sein kann. Aber es kann dir halt auch alles brutal um die Ohren fliegen, weil es ist dann schon auch so ein bisschen, also jetzt nicht 11 neue Spieler, aber es ist schon so ein bisschen neu zusammengekauft. Es ist schon sehr erfahren. Na klar, Miron Muslic spielt jetzt nicht den Offensivfußball schlechthin, sondern eher auch einen Tick Antifußball. Das passt natürlich dann schon eher für etwas gestandere Spieler. Aber im Moment ist es mein Gefühl noch so, auch wenn die Stimme rund um auf Schalke natürlich positiv ist aufgrund des Aufstiegs, das kann dir echt um die Ohren fliegen, so erfahrene Spieler zu holen, mit denen du natürlich auch Erwartungen wächst. Klar muss jeder Fan auch irgendwie wissen, wo er herkommt, aber das fällt auf Schalke, glaube ich, traditionell nicht ganz so leicht. Von daher ist mein Gefühl aktuell noch, das kann dir eher um die Ohren fliegen, als dass es positiv wird. Ich lasse mich gerne überraschen, schließe mich Fabi auch an, dass es gut, dass Schalke wieder zurück ist, gerade was die Stimmung betrifft. Aber im Moment habe ich da noch viele Fragezeichen und von daher würde ich sie eher, Stand jetzt, auf Platz 16 tippen.
Auf 16, okay. Ja, ich gehe da auch mit. Muss man sich mal vorstellen, die Schalker als Meister der zweiten Liga waren nur auf Platz 17 der Ballbesitzstatistik, spricht natürlich dann auch ein bisschen fürs Herangehen auch in der letzten Saison schon. Sie wollen ja eigentlich dann auch ihrem Spielstil jetzt auch in dieser Saison eigentlich weitestgehend treu bleiben, halt sehr intensiv, stark, stabil hinten drin stehen, ziemlich kompakt. Ja, und dann möglichst schnelles Umschaltspiel. Aber alle Schalke-Spiele in der letzten Saison waren alles sehr knappe Spiele, meistens alle nur mit einem Torunterschied. Und da sehe ich so ein bisschen das Hauptproblem. Also gerade im Offensivbereich macht mir das schon noch extreme Sorgen bei den Schalkern. Ein Edin Dzeko wird auf jeden Fall die seltensten Spiele von Anfang an spielen. Ob ein Adamu jetzt, der von Freiburg gekommen ist, da die perfekte Lösung ist. Karaman, ja, für die Zweitliga immer gut gewesen, aber auch jetzt die Jahre, wo er in der Erstliga gespielt hat, ja, auch nicht unbedingt so das Beste gespielt. Ja, und dann natürlich die Kaderbreite, Fabi. Also ab Platz 12, 13 wird es da hinten raus auch schon, was Verletzungen angeht, schon sehr, sehr düster.
Ja, mag ja sein, aber ich glaube grundsätzlich, es gibt ein paar andere Vereine, die nicht zwangsläufig so viel besser aufgestellt sind. Und deswegen glaube ich schon, dass man da das Momentum durch den Aufstieg vielleicht auch nochmal mitnehmen kann. Es kommt ganz viel auf die Heimspiele, glaube ich, an. Vor allem gegen die Gegner, die vermeintlich auf Augenhöhe oder eben auch ein bisschen drunter einzuordnen sind. Also ich glaube schon, dass für die Schalker, wie gesagt, am Ende ein Platz rausspringen wird. Habe ich ja eben schon mal gesagt, was habe ich gesagt, 14?
Du hast 14 sogar. Mhm.
Ja. Mhm. Und so soll es auch sein. Du bist prädestiniert dafür, dass du ein paar Geschichten schreibst. Wir haben ein paar Spieler drin, die habt ihr alle angesprochen. Gosens, Dzeko. Warum sollen die nicht nochmal dieses Jahr hoffentlich ihren zweiten, dritten Frühling erleben und dabei helfen, dass die Schalker sich wieder in der ersten Liga halten?
Ja, also die Dreierkette, wenn da alle fit bleiben mit dem Katisch, mit dem Wöber, also das ist schon nicht so verkehrt hinten drin. Da gebe ich dir auch vollkommen recht.
Kann man machen. Ihr seid bestimmt schon alle ganz gespannt, wen ich auf Platz 17 tippe.
Ja, das werden wir ja gleich wahrscheinlich sehen. Startprogramm auf jeden Fall in Augsburg, Fabi hat es angesprochen, dann das Heimspiel gegen Bayern, auswärts bei Union und dann Heimspiel gegen Elversberg. Da sind, ich sage mal so optimistisch, 5 bis 7 Punkte, könnten da auch mal drin sein, ne? Tendenziell.
Ja, gut, 7 Punkte ist jetzt schon verdammt viel, würde ich sagen.
Ja, also ich sage jetzt mal Union und Elversberg, das sind so die ja, Gegner auf Augenhöhe.
Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
Wo du dann auch punkten solltest, ne? So, Fabi hat auf jeden Fall die 14, Sören die 16 und ich habe die Schalker leider auf Platz 17. Aber gut. Habt ihr das mit den Trikotverkäufen übrigens mitgekriegt?
Ja, das sieht aber auch stark aus, das muss man denen lassen, ne?
Innerhalb von 3,5 Stunden 40.000 Trikots verkauft. Das ist eine Hausnummer, ne? Und wenn du jetzt dein Trikot bestellt hast, kannst du Glück haben und kriegst es dann zur Weihnachtszeit.
Na guck mal, stell dir mal vor, die hätten noch Mo Salah verpflichtet, was dann los gewesen wäre. Meine Güte.
Ja, vielleicht wären da die türkischen, sind ja die türkischen Vereine ein bisschen besser aufgestellt, was Merchandise angeht. Gut, dann kommen wir zum SV Werder Bremen, die letztes Jahr mit Ach und Krach dem Abstieg entgangen sind, Sören. Steht Besserung bevor in diesem Jahr?
Ja, das ist die große Hoffnung, glaube ich, an der Weser. Wenn man die Testspiele nimmt, die waren ja durchaus erfolgreich. Gleichzeitig muss man sagen, da hat Danny Thun ja auch in den letzten Tagen, glaube ich, offen und ehrlich klar gemacht, dass er noch Neuzugänge fordert. Gerade im zentralen Mittelfeld, auf der Außenverteidigerposition. Ja, von den Neuzugängen, ich glaube, da muss man jetzt erstmal schauen. Die sind jetzt auch keine Spieler, die Bundesliga-Erfahrung haben. Und das ist einfach wichtig für Vereine, die gegen den Klassenerhalt spielen. Von Schucki verspricht man sich sehr, sehr viel. Vom Oskar Wojcik auch. Aber ja, man muss einfach abwarten. Was gut ist, glaube ich, sie haben keinen Victor Boniface vorne diesmal im Sturm in dieser Saison, sondern Cedric Eaton, der, du kennst ihn von Fortuna Düsseldorf, klassischer Strafraumspieler. Ich glaube, den brauchst du schon noch in deinem Kader. Ja, und dann ist die große Frage, geben sie noch Koulibaly ab für 30 plus X vielleicht in die Premier League? Dann hast du ein bisschen was noch im Portemonnaie, um was zu tun. Und dann finde ich, da bin ich jetzt auch auf eure Meinung gespannt, schon ein Fehler, dass sie nicht schon relativ früh Jens Day abgegeben haben, sondern immer noch an ihm festhalten. In der Hoffnung glaube ich schon, dass noch ein Angebot kommt. Aber im Nachhinein glaube ich, hätten sie ihn schon, ich glaube quasi bevor die Weltmeisterschaft losgegangen ist, ja schon nach Hoffenheim abgeben können. Das sehe ich schon noch als Fehler an, selbst wenn er jetzt noch bleiben sollte. Aber ich glaube, ihn hätte man durchaus abgeben können und mit dem Geld dann schon frühzeitig ja, Ersatz einfach holen müssen.
Also wenn sie ihn halten, auf jeden Fall absolut klasse, wenn sie das schaffen sollten. Ich glaube es auch selber nicht, weil er letztes Jahr auch Bremens bester Torschütze und die Lebensversicherung in der letzten Saison. Aber jetzt haben sie ja Romano Schmid, so wie es aussieht, geben sie ihn ja wahrscheinlich auch noch ab. Wäre einer von denen vom Tafelsilber, sage ich jetzt mal, was sie noch haben. Ob sie bei Koulibaly die erhofften 25, 30 Millionen kriegen für einen Spieler, der jetzt ein Jahr ja, seine erste Saison in den Knochen hat, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Aber man hat auf jeden Fall, finde ich zumindest, aus den Lehren der letzten Saison so ein bisschen gelernt, Fabi, und hat zumindest auf dem Transfermarkt mal frühzeitig die eine oder andere Stelle gerade im Offensivbereich versucht zu schließen.
Also, wie gesagt, vorweg, Bremen ist mein Platz 17. Ui. Ich glaube auch, dass Daniel Thun, so gerne ich ihn mag und so hoch ich auch sein Fußballwissen einschätze, der erste Trainer sein wird, der gehen muss in der laufenden Saison. Ich finde auch das Auftaktprogramm, was die Bremer haben in Freiburg, Leipzig zu Hause, in Köln. Da wird schon sehr viel Sand im Getriebe sein. Ich finde die Transfers bringen so ein Verein wie Werder Bremen kein Stück voran. Ich habe die vor Augen, wie sie 34 Spieltage letzte Saison ihren Stiefel runtergespielt haben und ich sehe da wenig Hoffnung, um ganz ehrlich zu sein, dass Bremen die Klasse hält. Vielleicht ist es dann auch einfach mal an der Zeit.
Und so unterschiedlich kann das Empfinden dann sein. Ich habe große Hoffnung, setzt sich in Daniel Thun, der jetzt eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft hat, will ja dem Team auch...
Ist auch ein super Trainer. Ich habe es ja eben gesagt. Da kann er nichts dafür. Er ist ja einer der Ärmsten überhaupt in der ganzen Liga. Muss mit so einem Kader in die Bundesliga gehen, wo du weißt, dass du eigentlich gefühlt nicht wettbewerbsfähig bist.
Ja, will zumindest jetzt eine deutlich offensivere Spielweise dem Team vermitteln, weg vom reinen Reagieren. Und ich denke auch mit den Spielern, die er da hat, Kovnatski kommt ja auch aus Berlin zurück, der jetzt die letzten 2-3 Jahre ja schon abgefallen ist, aber unter Daniel Thun ja somit seine beste Zeit hatte. Itten, sage ich jetzt auch schon, 10 Tore plus Stürmer. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn das dann funktioniert mit dem Doppelsturm und dahinter mit Schucki, der ja schon als ja, kommender Diego Miku gehandelt wird. Da bin ich auch echt mal gespannt. Ist auch so eine Empfehlung für das Kicker-Manager-Spiel schon. Ja, Mitchell Weiser kommt zurück nach langer Verletzung. Auch ganz wichtiger Spieler, der letzte Saison gefehlt hat. Ja, und Bangula letzte Saison für 10 Millionen verpflichtet. Daher hoffe ich mir auch in dieser Saison ja, einen deutlichen Formanstieg. Ich habe die Bremer, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich lachen, auf 12 habe ich sie gesetzt. Ich glaube, dass die dieses Jahr weniger mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich weiß nicht, wie es beim Sören auch aussieht.
Europa. Ah. Ja, wenn man teilweise hier das Umfeld im Norden nimmt, dann ist man sehr euphorisch. Ich tippe sie aber auf 14.
Auf die 14?
Ja.
Okay. Gut, das ist ein guter Übergang, Sören. Letztes Jahr Platz 14 hatte der erste FC Köln nämlich belegt. Ja. Am Ende war es doch relativ knapp geworden. Ich glaube auch, als zwei, drei Spieltage vor Schluss da den sicheren Klassenerhalt klar gemacht. Und auch jetzt hat der FC wieder einen großen Umbruch eingeleitet.
Ja, vielleicht vorweg die Platzierung. Also es hängt Großteil davon ab. Sicherlich, ob sie jetzt seit einmal erhalten oder nicht. Wenn sie einmal erhalten, würde ich mich dazu hinleiten lassen, sie sogar einstellig zu tippen. Aber wahrscheinlich sieht es ja danach aus, dass sie ihn vielleicht doch noch abgeben. Dementsprechend würde ich sie auf 13 tippen. Ja, zu den Spielern. Also sie haben natürlich viele junge Spieler dann auch noch dazu geholt. Sie konnten Sam Pusey auf jeden Fall fest verpflichten von City. Sie haben, finde ich, ein Riesentalent mit Reagan Heskey geholt, auch von City. Also das sind auf jeden Fall zwei Spieler, die durchstarten können in dieser Saison. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, und dann muss man einfach sagen, dass es jetzt auch für René Wagner, glaube ich, wirklich darauf ankommt, zu beweisen, dass er ein Trainer für die Bundesliga ist. Das ist er jetzt in der letzten Saison nach seinem Antritt, seit Mai, glaube ich, ist er im Amt. Er muss es beweisen. Und da würde ich sogar sagen, also wenn die ersten zwei, drei, ja, vielleicht bis zur Winterpause die Spiele nicht so erfolgreich sind, wird René Wagner der erste Trainer sein, der dann auch gehen muss. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn Zeit Ermaler bleibt, was ich den Kölnern wirklich auch wünsche, dann können die Kölner durchaus eine erfolgreiche Bundesliga-Saison spielen.
Das ist auch so, dass die größten Bedenken, die ich habe, ist auch die Trainerposition. Du hast es gerade angesprochen, also nachdem René Wagner nach Lukas Kwasniok übernommen hat, aus 7 Spielen 1 Sieg und 3 Unentschieden. Und da waren ja teilweise wirklich Auftritte bei, die ja schon, ja, an Arbeitsverweigerungen gegrenzt haben. Da war dann zwar ein bisschen die Luft raus, aber da gilt es jetzt dann auch auf jeden Fall hart durchzugreifen. Die Transfers, die sie gemacht haben, du hast teilweise schon angesprochen, richtig gut und für Kölner Verhältnisse auch insgesamt unterm Strich jetzt schon knapp 25 Millionen ausgegeben. Sind ein paar interessante Spieler bei. Mal gucken, wer da zündet. Ich denke mal, hier so ein Lokospieli aus Nürnberg letztes Jahr, auch mit torgefährlichster Verteidiger, ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Ja, Heskey hast du angesprochen. Ich kenne auch den Vater Fabi wahrscheinlich auch noch aus seiner Premier League-Zeit mit Emil Heskey. Ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall, wenn sie die da alle einigermaßen eingebaut kriegen, denke ich schon, dass die Kölner da eine, auf jeden Fall eine stärkere Truppe auf dem Platz haben als letztes Jahr. Unabhängig davon auch, ob ein Said Elmaler jetzt noch geht oder nicht. Wobei ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall noch wechseln wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Fabi.
Die Frage ist natürlich, wenn wir den Transfer oder einfach Said Elmaler einmal kurz durchsprechen wollen. Also unbestritten, glaube ich, riesiges Potenzial und auch ein sehr, sehr großes Talent. Im Verhältnis, also die aufgerufene Ablösesumme im Verhältnis zu dem, was der Markt im Moment für solche Art von Spieler bezahlt, finde ich sogar noch in Anführungszeichen recht günstig. Mich wundert aber nur, dass eigentlich nur ein einziger Verein an ihm in diesem Sommer wirklich dran war, der zumindest irgendwo in einer gewissen Hinsicht ein klangvoller Name wäre. Und dann enden, oder dann sind wir nämlich ganz schnell beim BVB. Und die Frage ist halt einfach, ist es der Spieler oder ist es wirklich der Schlüsselspieler der Kölner, wenn man sich die Transfers so anguckt? Glaube ich ja, natürlich tut es jeder Mannschaft in dieser Region der Tabelle gut, so einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Ist davon aber das Saisonergebnis abhängig, Sören? Wenn du ganz tief in dein Innerstes gehst und ehrlich bist, macht ein Said Elmaler wirklich
Den Unterschied
aus, dass du sagst, ich gehe von einstellig auf Platz 15, das glaube ich ehrlicherweise nicht.
Ja, es hängt natürlich damit zusammen, also wenn du jetzt deine 45 Millionen vielleicht bekommst, dann wirst du natürlich auch relativ, ja, da wirst du bestimmt auch zwei Spieler holen. Und das kann dir natürlich dann auch, je nachdem, welche Spieler es sind, die klicken da nicht so, das kann dann auch in die Hose gehen. Also ich glaube schon, dass du dann auch top vorbereitet sein musst, den passenden Ersatz zu holen. Und wenn du den halt nicht hast, ich glaube schon, dass das viel auch mit der Mannschaft ausmacht, ob du eben einen Unterschiedsspieler hast, weil ich glaube, er hat schon das Standing innerhalb der Mannschaft, dass du eben auch sagst, okay, er kann diese entscheidenden Situationen entscheiden. So, und wenn du dann zwei Spieler holst, ne?
Aber jetzt mal die andere Frage dann ist natürlich, glaubst du, dass Said El-Mala Dortmund so viel stärker macht?
Nein, also ich sehe das so ohnehin nicht, dass er jetzt schon so weit ist, dass er zum Top-Team in Deutschland wechselt oder eben auch, wo es teilweise ja war, irgendwie auf die Insel. Also er braucht sicherlich noch ein Jahr, wo er Stammspieler ist, wo er auch seine Aktionen hat, wo ihm auch was verziehen wird. Von daher glaube ich sowieso nicht, dass jetzt schon ein Transfer überhaupt Sinn macht.
Ich glaube jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal, dass der BVB wirklich das Geld in die Hand nimmt, ob er es will oder nicht kann. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dortmunder das Geld ausgeben für El-Mala. Ich sehe El-Mala vielleicht sogar eher in Leipzig.
Also ich kann nur sagen, nichts gegen den Spieler an sich. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, das Potenzial ist ja unbestritten, aber ich finde einfach 50 Millionen ist einfach zu viel. Viel zu viel. Er ist 19 Jahre alt, glaube ich, oder? Eine Saison, boah, ich weiß nicht, ob sich Dortmund damit einen Gefallen tut, aber gut, bei Dortmund sind wir jetzt im Moment nicht, wir sind bei den Kölnern. Am Ende des Tages, ja, ich gebe euch recht, natürlich tut es den Kölnern oder würde es den Kölnern gut tun, wenn er bleiben würde. Deine Frage, um die ganz schnell und einfach zu beantworten, ja, ich glaube, er geht.
Wohin?
Dortmund.
Meinst du, er geht wirklich nach Dortmund? Okay. Ja. Also nochmal 40 bis 50 Millionen, die der BVB
es gibt, ich weiß nicht, ich lese auch keine anderen Gerüchte. Ich weiß keinen anderen Verein, der an ihm dran ist.
England will er ja jetzt wohl selber nicht mehr machen. Ne? Also bleibt ja nur einer von den Vereinen dann, glaube ich.
Ja, aber aus muss man ja auch ganz ehrlich sagen, also du spielst jetzt beim ersten FC Köln und dann die Vereine aus der Premier League, die an ihm dran waren, ja, weiß ich nicht, ruf mal bei deinem Kumpel Nick Woltemade an, ob dieser Transfer so glücklich war. Ja, ist ja wirklich so.
Ist richtig.
Ja. Macht dich das mehr glücklich, bei dem Premier League-Verein dann im Zweifel nur noch irgendwo 15 bis 20 Spiele zu machen und irgendwo im Mittelfeld rumzugurken? Ich weiß es nicht.
Es hat auch die Frage, welche Rolle da schon im Hintergrund dann mit Hinblick auf die Nationalmannschaft da vielleicht dann auch Jürgen Klopp schon spielt. Ne? Der ihm mit Sicherheit vielleicht auch das eine oder andere vielleicht geflüstert hat. Könnte ich mir vorstellen.
Also, wie gesagt, aber auch nochmal zu deiner Einschätzung. Ja, ich glaube, Leipzig wäre eigentlich für mich der mehr logische Schritt als Dortmund aus seiner Sicht. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nicht gerade das Gefühl, dass er besonders gut beraten wird mit dem Umfeld. Weil ich glaube, was man so liest in den Foren, das ist ja teilweise auch wirklich wild, dass ein Transfer geknüpft ist an wiederum den Transfer seines Bruders. Ja. Der dann aber wiederum auch hier Spielpraxis einfordert. Und da muss man ja auch wirklich sagen, also was nimmt das für Ausmaße an, dass dann ein Premier League Club irgendwo sagt, ja gut, alles klar, dann hat sich das Thema relativ schnell
erledigt.
Wie gesagt, also wie, ganz kurz für mich, trotzdem die Kölner, ich finde es ehrlicherweise auch mal schön, erfrischend, mutig, wenn ein Verein so viel Geld ausgibt. Man könnte jetzt natürlich auch die Vermutung aufstellen und sagen, das Geld haben sie nur ausgegeben, weil sie wussten, dass irgendjemand kommt und El-Mala für Preis X wohl kaufen wird. Aber für mich landen die Kölner auf Platz 13 dieses Jahr.
Köln auf die 13, beim Fabi. Okay. Ja, hier bezüglich der Transferausgaben, Fabi, also durch den Kaminski-Schachzug, ne, den sie da ganz clever gemacht haben, für 5 von Wolfsburg verpflichtet und dann für 17 nach Benfica weiterverkauft. Unterm Strich bis jetzt nur 5,5 Millionen ausgegeben. Also was das angeht, haben sie da sehr gut gewirtschaftet eigentlich, was das angeht. Ne?
Ja, ich meine, das ist ja der Weg der Bundesliga. Sören hat es ja da sind ein paar ganz interessante Spieler dabei. Also warum nicht? Und wie gesagt, das einzige Manko, da sind wir uns ja alle einig, ist nach wie vor der Trainer.
Da gilt es jetzt zu beweisen, was in ihm steckt. So, ein Auftaktprogramm, Hoffenheim zu Hause, auswärts der VfB und Bremen zu Hause.
Ja, Vier Punkte. Bremen kannst du schlagen, das glaube ich schon. Hoffenheim braucht, glaube ich, schon noch eine Zeit, um sich wieder zu finden. Von daher, also 4 Punkte sollten möglich sein.
Okay, das klingt optimistisch. So, kommen wir zum zweiten Aufsteiger vom letzten Jahr. Der Hamburger SV, ein Platz vor den Kölnern, auf Platz 13 eingelaufen. Hat sich auch einiges getan auf der Zu- und Abgangsseite im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg. Ja. Werden sie keinen mehr überraschen können, wie im letzten Jahr den einen oder anderen Punkt da im Volkspark ja auch geholt. Wird eine schwierige Saison, Sören?
Nein, Nein, ich habe drei Thesen euch mitgebracht, die wir dann nach dem 34. Spieltag sicherlich überprüfen werden. Mhm. Die erste ist Platzierung. Der Hamburger SV wird auf einem Conference League Platz landen.
Wow.
Okay. Die zweite These, Patson Dakar wird 10 plus Tore schießen. Mhm. Und Albert Grünbeck unter den Top 5 der besten Vorlagengeber landen.
Top 5, okay.
Top 5. Ja, ich wollte erst sagen Top 3, aber da sind noch ein paar Spieler. Aber Top 5 würde ich schon sagen.
Ich wollte nur sagen, mit deinen Top 3 oder Top 5, du musst aufpassen, weil wenn die Bayern wieder 120 Tore schießen, dann hast du die ersten 3, 4 tatsächlich wieder in der Ding.
Ja, das in der Statistik glaube, weit vorne.
Naja, muss man eh aufklammern. Ich glaube auch in dieser Saison ganz andere Liga. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht vom HSV, was er auch jetzt auf dem Transfermarkt gemacht hat. Wirklich auch zwei junge Spieler ja noch aus Frankreich geholt mit Adeline und Nadir, also die auch im zentralen Mittelfeld vielleicht dann eben auch die Lücke von Fabi Vieira schließen können. Einzige Baustelle, und das lässt meine These vielleicht noch ein bisschen bröckeln, dass sie in die Conference League einziehen werden. Vuškovic, ich glaube, die Laie, klar, die konnten sie nicht halten nach der richtig starken Bundesliga-Saison. Da sehe ich noch eine riesen Baustelle. Ob jetzt Sebastian Bonneau von Leeds der Auserwählte ist, der wirklich ähnliche Leistung noch zeigen kann, weiß ich nicht. Klar, ist auch erst 27 Jahre alt. Aber vielleicht nicht auf dem Niveau, wie in Vuškovic war in der vergangenen Saison. Also das ist die Baustelle, die der HSV vielleicht noch erschließen muss. Vielleicht dann auch durch eine clevere Leihe am Ende des Transferfensters. Das ist noch die Baustelle, aber ich finde sie offensiv, gerade auch zentrales Mittelfeld, wirklich top aufgestellt, dass sie eine richtig gute Bundesliga-Saison spielen können.
Mhm. Grünbeck hat es ja schon angesprochen, letztes Jahr ja schon dabei, jetzt fest verpflichtet. Denke ich auch, dass er gut einschlagen wird. Bei Vieira hofft der HSV wahrscheinlich bis zum letzten Tag, bis auf die letzte Minute, dass sich da Arsenal vielleicht noch beknien lässt, nochmal für eine Laie oder so. Spieler will ja wohl auch zum HSV zurück. Ja, letztes Jahr mit 7 Toren erfolgreichster Hamburger Torschütze, mit so die Lebensversicherung gewesen, auch im, was das Spielerische angeht. Also ich bin echt mal gespannt. Fabi, die Erwartung beim HSV geht ja immer schnell. Nach der letzten wirklich doch schon relativ sorgenfreien Saison gehen die Erwartungen dann ja auch immer schnell noch weiter nach oben. Ich glaube, der HSV ist aber doch gut beraten, wieder Platz 15 als Ziel auszurufen, oder?
Ich glaube, die enden höher. Also HSV habe ich auf einen ganz sicheren 11. Platz dieses Jahr getippt. Im Übrigen, falls du mich fragst. Ja. Und wen ich es natürlich besonders wünschen würde, wäre Kathleen Krüger. Finde ich auch einen ganz smarten und auch mutigen Zug des HSVs. Wie gesagt, die Transfers haben wir auch gerade eben besprochen. Ich fand auch letztes Jahr war das alles sehr, sehr gefestigt für einen Aufsteiger und es kann dieses Jahr, oder nicht nur kann, sondern es wird dieses Jahr nur besser werden. Und deswegen für mich HSV ohne jegliche Abstiegssorgen auf Platz 11.
Das ist stark. Das Startprogramm meines mit den Hamburgern gerade auswärts jetzt nicht unbedingt gut. Da geht es in den ersten 3 Spiele ja zu den Top-Teams nach Dortmund, Leipzig und Hoffenheim. Da ja, heißt es dann wohl Ruhe bewahren. Die Heimspiele wären dann Köln und Mainz, das sind dann die Gegner auf Augenhöhe, wo dann schon zusehen solltest zu punkten. Ne? Wird es eine ruhige Saison für Merwin Polzin sein oder meinst du, ist einer der Trainer, der dann auch ja, einer von denen
sein kann? Ja, also er ist ein Hamburger Jung. Ich glaube, er hat letzte Saison schon bewiesen, dass er dieser Mannschaft wirklich auch Gesicht geben kann, eine klare Spielidentität, trotz, dass man eben ja auch im Vorsaison ein Aufsteiger war. Und gut, wenn es nach meiner Platzierung geht, glaube ich, dann wird er sowieso nicht entlassen, aber ich sehe es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, er hat ein gutes Standing und der HSV hat jetzt wirklich auch geschafft, ein bisschen Ruhe reinzubringen. Fabi hat ja gerade den Krüger angesprochen, auch wirklich eine Entscheidung, die man bewundern muss. Nach wie vor, auch im Männerfußball nach wie vor. Und ich glaube, wenn man diese Ruhe jetzt hat, die sollte man nicht aufs Spiel setzen. Aber klar, auch da kann es immer schnell gehen. 5, 6 Spiele, die nicht so laufen. Aber ich bin optimistisch, dass der HSV eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison spielen wird. Und da gibt es andere Vereine, die jetzt schon im Umfeld Unruhe haben. Ja. Von daher Merlin Polzin, also relativ safe eigentlich.
Okay. Ich habe es jetzt, du sagst Conference League auf 8 habe ich es jetzt gesetzt, oder?
Ja. Ja, ich weiß ja nicht, welcher Platz diese Saison, aber das ist okay, selbst wenn es dann nicht die Conference League wird, Platz 8, glaube ich, beim HSV, das würde man definitiv unterschreiben.
Und deine These war Dakar 10 Tore plus, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, sehr gut. Das war dann unser erster Teil von dreien, von den Saisonprognosen. Ich hätte jetzt schon Bock weiterzumachen. Ich habe noch einige Plätze offen. Aber haben wir uns ja alle relativ nah eingependelt, was so die Tabellenkonstellationen angeht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schon eine Überraschung dabei, so Fabi, jetzt für die nächste. Kannst du schon was teasern für die kommende Woche?
Bayern wird Meister.
Nein, nein, ich meine es mit den nächsten 6 Mannschaften, die wir dann da unter anderem haben.
Du wolltest einen Teaser haben.
Und ja, das war ein Teaser. Ich überrasche uns vielleicht mit einer positiven Einschätzung zu Gladbach. Oder hast du die Gladbacher ganz unten? Oder wie sieht es mit den Mainzern aus? Spielen sie um Europa mit?
Also ich glaube tatsächlich, wenn ich so viel sagen kann, die Mainzer sind bei mir schon tatsächlich in der ersten Tabellenhälfte. Weil ich glaube, da entsteht auch wirklich was Großes. Wer bei mir dieses Jahr nicht so gut abschneidet, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ist der SC Freiburg.
Okay.
Hier habe ich dieses Jahr nicht so gut.
Ich habe eine Berliner Mannschaft, die ist dieses
Jahr nicht leicht. Die füllen noch den letzten Platz da unten drin bei mir. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Okay. So, schon was, wo wir uns drauf gefasst machen können, was wir so ein bisschen
unterm ich wundere mich gerade, Fabi hat eine Mannschaft genannt, die ich auch relativ weit unten tippen würde. Im Breisgau, der Sportclub. Bisschen von ihrer Linie, finde ich, abgegangen, was so Ausgaben betrifft. Also dazu sicherlich dann nächste Woche mehr.
Also kein Höhenflug mehr im Breisgau angesagt.
Nein, der ist vorbei.
Interessant. Ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, Jungs. Nächste Woche dann auf ein neues mit den nächsten 6 Mannschaften. Vielleicht tut ja bis dahin noch das eine oder andere bei den Vereinen. Und ansonsten bleibt mir nur noch so viel zu sagen, wie euch noch einen schönen weiteren erholsamen Urlaub. Lasst es euch gut gehen.
Ja, Dankeschön und dir frohes Schaffen, soweit. Wobei es sollte ja recht ruhig sein aktuell, oder?
Es ist momentan überschaubar. Ja.
Überschaubar. Sehr schön.
Gut.
Vielen Dank.
Ja.
Dankeschön.
Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.